ARD.
Der wohnt in diesem Museum, also du sitzt in seiner Küche zwischen den Exponaten, sitzt in seinem Wohnzimmer und da kann halt jeder hingehen, kann was spenden und kann sich das angucken. Das ist einfach so schräg, dass man es gesehen haben muss. Also wir haben zum Beispiel so einen Sowjetbunker gefunden. Das sah so aus, wie du dir so ein russisches Klischee vorstellst. Dann habe ich herausgefunden, dass der Baron Münchhausen dort sein Landgut hatte. Und schwupps hat sie mich mit durchs Haus geführt und es war wirklich so eine Viertelstundenführung, wo sie mich selbst hat rausfinden lassen, ob er jetzt gelogen hat oder nicht. Also Tallinn hat mich wirklich umgehauen und auch immer wieder, wenn ich da hingekommen bin, habe ich gedacht, ich kriege hier nicht genug. Wenn mir jemand sagen würde, du musst jetzt leider für 2 Jahre nach Tallinn gehen oder auch nach Riga, würde ich sagen, ja, gut, mache ich.
Warum führt in Tallinn kein Weg am Mittelalterrestaurant Olde Hansa vorbei? Was hat es auf sich mit der Spaßrepublik Užupis in Vilnius? Und hat der Baron Münchhausen in Lettland nun wirklich gelogen, bis sich die Balken biegen oder nicht? Julia Finkernagel wird uns heute mitnehmen in gleich 3 Länder, ins Baltikum, nach Estland, Litauen und Lettland. Hallo zusammen, mein Name ist Nikolas Golsch und es geht ostwärts auf Reisen zwischen Fernweh und Fettnäpfchen in der ARD Audiothek. Hallo Julia.
Hallo Nico. Terahumikust. Das wäre guten Morgen.
Terahumikust.
Terahumikust. Oder in Estland kannst du einfach immer Tere rufen.
Tere.
Das ist so.
Das ist ja einfach.
Hallo. Oder bei uns in Hessen, Gude.
Tere.
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 Oder in Litauen, Labadiena. Oder in Lettland, Labdien.
Mhm.
Oder andersrum. Kann auch sein, dass ich Litauen und Lettland jetzt verwechselt habe.
Ja.
Schwamm drüber. Es ist freundlich gemeint.
So.
Und heißt guten Tag.
Das war Estnisch, Litauisch und Lettisch.
Genau.
3 Sprachen in dem Gebiet, in das wir heute reisen, ins Baltikum, 3 Länder. Wo hast du deine Reise gestartet?
Ich habe die Reise gestartet, die allererste Reise ins Baltikum. Ich war jetzt schon ein paar Mal da, weil ich so begeistert bin vom Baltikum. Und die allererste Reise, also den allerersten Fuß ins Baltikum, habe ich gesetzt auf der Kurischen Nehrung. Das ist so eine ganz langgezogene Halbinsel, die zu Litauen gehört. Und das war so früher seinerzeit, als es noch Ostpreußen gab, war das so der Ort, wo man die Sommerfrische verbracht hat.
Feriengebiet also.
Ganz tolles Feriengebiet. Die Halbinsel ist 100 Kilometer lang. 50 Kilometer davon gehören zur Sowjetunion und 50 Kilometer gehören zu Litauen.
Also und gehörten früher mal
gehörten
zur Sowjetunion.
Nee, gehören jetzt zu Russland, ja, genau, wenn ich Sowjetunion sage, meine ich Russland. Entschuldigung.
Dieser Podcast wurde nicht 1970 aufgezeichnet.
Wir haben den voraufgezeichnet,
sondern,
genau.
Wir sind schon in der
89,
Zeit.
Ganz am Schluss. Und wir sind mit der Fähre von Sassnitz auf Rügen nach Klaipeda gefahren. Das kannte man früher unter Memel. Und dort sind wir quasi angekommen. Und das war mein erster Trip. Das war noch ganz am Anfang der Ostwärts-Ära, als wir noch wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und immer anders unterwegs waren, der Michael, der Kameramann und ich, und haben uns zusammen durchgewurschtelt. Wir hatten noch einen dritten Mann dabei, den Thorsten, der uns mit dem Gepäck geholfen hat und haben zu dritt versucht, das ganze Baltikum in 4 Wochen zu bereisen.
Aber von Rügen bis nach Litauen, das ist ja auch eine schöne Strecke, ne? Wie lange hat das gedauert mit der Fähre?
Da bist du 20 Stunden auf so einer Fähre, die ist jetzt nicht so traumschiffmäßig, die ist ein bisschen so Cargo-Schiff-mäßig. Ja. Also das ist so ein mittelschöner Auftakt, aber es ist eben sehr praktisch, weil man relativ günstig rüberkommt und von dort haben wir uns dann vorgearbeitet in die litauische Hauptstadt Vilnius. Das Schiff ist jetzt halt nicht so, ist halt so ein sehr praktisches Schiff.
Okay.
Die Strecke an sich, du stehst dann da am Wasser und lässt die Ostsee an dir vorbeifahren, das ist schon ganz nett. Und heute würde ich sagen, in 4 Wochen das ganze Baltikum zu bereisen, ist eigentlich viel zu kurz, weil jedes dieser 3 Länder so interessant ist und es so viel zu sehen gibt, dass wir schon ganz schön durchgehechelt sind. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann immer wieder dahin gekommen bin für andere Reportagen und nochmal mich konzentriert habe, weil es weil es einfach wirklich lohnenswert ist.
Das Schöne ist ja, dass du heute sozusagen das Konzentrat dann liefern kannst mit den ganzen Eindrücken, die du über die Jahre gesammelt hast.
Genau, und ich muss ganz schnell reden heute, damit ich alles unterkriege, was ich dir an die Backe nageln
dann
will.
Dann los. Wo hat es dir am besten
unbedingt
gefallen?
Angucken kann. Also wo es mir am besten gefallen hat, das würde ich an den Schluss setzen, ist Estland. Das ist echt so ein bisschen ein Herzensland geworden. Wir sind aber nur mal in Litauen gestartet und deshalb würde ich dir auch zuerst von Litauen erzählen wollen vielleicht. Erstmal vielleicht noch, wir machen einen kleinen Umweg über die Geschichte, das muss man wissen. Also warum das Baltikum immer so zusammengefasst wird. Es sind ja drei kleine Länder, die zusammen nur halb so groß sind wie Deutschland und auch zusammen nur 6 Millionen Einwohner haben. Also wirklich wenige. Die sind seit über 20 Jahren in der EU und die waren bis 1991 Teil der, wir hatten es eben schon,
Sowjetunion. Sind ja auch noch komplett von Russland umgeben, ne? Also mit der Exklave Kaliningrad.
Genau, die Exklave. Unten. Dann haben sie Russland an der nordöstlichen Küste, dann darunter Belarus und Polen. Und in Polen ist dann noch diese kleine Exklave, die dann auch wieder Russland ist sozusagen. Und die haben was ganz Tolles gemacht, 1989, Vorzeiten von Smartphone, Internet und sonst was, haben die eine Demonstration organisiert, die sie nur durch Zeitung und Radio bekannt gegeben haben, sehr kurzfristig, hatten das aber von langer Hand geheim geplant und haben die sogenannte, also das war die singende Revolution, oder man nennt es auch die baltische Kette, und zwar haben die eine Menschenkette gebildet von Tallinn ganz im Norden, durch Riga in der Mitte in Lettland bis nach Litauen, nach Vilnius. Das sind 600 Kilometer. Und da haben sie eine Menschenkette gebildet mit über 2 Millionen Menschen. 2,6 Millionen Menschen haben da mitgemacht.
So viele?
Ja, die haben sich an den Händen gefasst. Die haben das im Radio gehört. Die sind alle dahin gegangen. Die haben es in der Zeitung gelesen. Und dann haben die einfach Hand in Hand dagestanden und haben gesungen. Für Freiheit. Und das muss man sich wirklich in diesem Kontext vorstellen, in dieser Zeit. Und die haben es durchgesetzt. 2 Jahre später haben sie ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt. Und da sind sie sehr stolz drauf. Also das ist so eine Geschichte, diese baltische Kette, die dir dort einfach begegnet und die ich wichtig finde, um alles zu verstehen, wie das heute dort ist.
Wer hat dir die Geschichten da erzählt? Oder du hast ja gerade gesagt, sie ist dir immer wieder begegnet. Bei welchen Menschen zum Beispiel?
Also ich habe diese Geschichte in Riga gefunden. Jetzt sind wir schon quasi in Lettland. Wir gehen gleich nochmal nach Litauen zurück. Und zwar gibt es dort ein Museum, das heißt Museum der Lettischen Volksfront. Und dort
speziell
sind die Unterlagen zu diesem Geheimen, also diese ganze Organisation, die Unterschriften von allen, die da mitgemacht haben. Das war ja quasi sowas wie die Opposition. Das ist in diesem Museum und da gibt es eine Frau, Meldra Usenko, die mir die Geschichte erzählt hat und die hat mich unheimlich berührt. Ich hatte aber davor schon im Hotel gefragt, sagen Sie mal, können Sie sich an die baltische Kette erinnern? Und die Dame an der Rezeption, der kamen sofort die Tränen und sie hat gesagt, das war damals keine Frage, ob man mitmacht oder nicht. Es war völlig klar, wir gehen da alle hin, wir riskieren alles, wir wollen da mitmachen. Also das ist so eine totale Gänsehautgeschichte.
Und du hast doch mit Sicherheit auch noch Spuren des Kalten Krieges da irgendwo gefunden, oder?
Genau, also du hast heute noch, die waren sozusagen 50 Jahre gehörten die zur Sowjetunion. Und zum Beispiel in Estland hat man mir erzählt, wir fühlen uns skandinavisch. Wir wollen nicht mit diesem Russischen konnotiert werden, das gehört überhaupt nicht zu uns. Also die Esten sind sehr mit Finnland verbandelt, auch sprachlich.
Ist ja einfach auch sehr nah, ne? Also die Ostsee dazwischen ist schmal, man kann mit der Fähre einfach rüberfahren, habe ich auch schon mal gemacht, diese Etappe.
Und du hast zum Beispiel, ich habe ja eben erzählt, die Kurische Nehrung in Litauen, also jetzt wieder im südlichsten Land, aber auch oben in Estland, das sind ja alles, ist ja alles Küste. Und das war alles russisches Sperrgebiet. Das heißt, die Leute konnten 50 Jahre nicht an ihren eigenen Strand. Also das ist sowas, das haben die in den Knochen. Sie haben, was sie eint, ist, dass sie die russische Sprache alle gut beherrschen, zumindest die Älteren, weil das eben die offizielle Sprache war. Und jetzt gibt es viele, die sagen, nee, wir wollen aber kein Russisch mehr sprechen. Aber sie haben auch immer noch viele russische Bewohner. Das ist so ein bisschen schwierig. Es gibt immer noch einen Anteil an Russen, die dort leben. Ich weiß nicht, ob die sich dort zu Hause fühlen, ob man sich miteinander arrangiert, wie die so miteinander integriert sind. Aber du hast immer dieses beides. und du hast eben russische Spuren. Also wir haben zum Beispiel so einen Sowjetbunker gefunden. Mhm. Der ist unter einem Sanatorium und der war auch damals unter einem Sanatorium. Die Russen haben ja gerne ihre, wenn du dich sehr verdient gemacht hast, durftest du Ferien im Sanatorium machen. Und dieses Sanatorium diente als Tarnung für einen Bunker unten drunter.
Aha. 3 Monate.
Also im Falle des Atomkriegs kann man hier 3 Monate bleiben.
Ja.
Mit Sauerstoff und so weiter.
Mhm. Okay. Ich
würde hier keine 3 Stunden bleiben wollen.
Wie sah es da aus in diesem Bunker?
Das sah so aus, wie du dir so ein russisches Klischee vorstellst. Mhm. Also dunkle Gänge, dunkle Räume, dann alles abhörsicher. Es gibt natürlich keine Fenster. Es war, glaube ich, 9 Meter unter der Erde. Dann gibt es so einen Raum mit Belüftungsanlagen. Dann gibt es einen Abhörraum, wo du nur, also da hattest du Telefone mit Tasten mit Nummern drauf. Und das waren die Zimmernummern. Das heißt, diese Leute, die dort im Sanatorium waren, die wurden alle abgehört.
Ach so.
Also das ist richtig schräg. Aber das ist, wenn man so einen Eindruck haben will, wie war das in dieser Zeit, dann ist das halt ein toller Ort, um hinzufahren. Und übrigens kann man auch heute in diesem Sanatorium Urlaub machen und sie haben so ein paar Nostalgiezimmer, in denen es so aussieht wie damals. Ja. Und dann gab es in diesem Sanatorium gab's auch eine Kantine und es gab einen Partyraum, in dem lauter Schallplatten, Vinylschallplatten standen. Das heißt, da konnte man zu der Zeit, als wir jetzt da waren, als Partyraum mieten.
In dem Bunker.
In dem Bunker, genau, wer da irgendwie so drauf ist. Oder eben in der Zeit davor, wenn man jetzt wirklich 3 Monate im Atomkrieg dort ausharren müsste, können wir auch mal eine kleine Party machen. Kann ja langweilig werden.
Yeah. Russische Musik?
Ja,
voll.
Danceplatz.
Da kommt richtig Stimmung auf hier.
Yeah. Okay, smoky, aber bonem.
Und mir ist dann erst aufgefallen, smoky, aber, ne?
Ja.
Bonnie M., dass das alles Westmusik ist.
Achso, also Modern Status Talking sozusagen. Dazu völlig auch gefunden, die waren ja angesagt damals.
Ja, Modern Talking habe ich in Usbekistan gehört, witzigerweise. Okay. Ja, also das war absolut schräg, aber auch einfach etwas, wo ich sagen würde, das muss man sich ansehen, um zu verstehen, wie das früher war und auch um zu verstehen, was die heute noch in den Knochen haben. Mhm. Und warum es auch für sie heute. Also das ist ja brandaktuell, ne? Warum sie heute sagen, das hat man ja immer in den Nachrichten, wir sind die Ersten, die als nächstes kassiert werden. Ne?
Das ist immer das Bedrohungsszenario für die Menschen da. Ne?
Absolut.
Okay, das ist so ein bisschen der kleine geschichtliche Vorbau sozusagen, um die Länder ein bisschen besser zu verstehen. Gehen wir nochmal zurück an den Start, wo ihr angekommen seid in Litauen, an der Kurischen Nehrung. Wie hast du diesen Landstrich, nennen wir ihn mal so, erlebt?
Also es war ein bisschen verlassen. Jetzt muss man dazu sagen, wir waren im Mai da. Ich glaube, es war einfach noch so am Anfang der Saison. Ich glaube, dass es im Sommer sehr voll wird und sehr warm wird. Das ist halt so ein sehr, sehr schöner, sehr langgezogener Strand. Es gibt dort eine Wanderdüne, die kontinuierlich weiter wandert und Dörfer angeblich versandet. Ich glaube aber über einen Zeitraum, dass wir zwei es jetzt nicht mal merken würden. Dann hast du da noch die alte Sommerresidenz von Thomas Mann, der hatte in Nitten, hat da geschrieben. Mhm. Und da kann man wandern, Fahrrad fahren. Wer so gerne an der Nordsee oder Ostsee Urlaub macht, dem würde es dort, glaube ich, auch gut gefallen. Wir sind aber weitergefahren in die Hauptstadt nach Vilnius. Und da gibt es was ganz Abgefahrenes. Und zwar gibt es eine kleine Insel im Fluss. Also durch Vilnius fließt die Vilna. Und da gibt es eine kleine Insel, das war ganz früher mal so das jüdische Viertel. Und zwar nicht im Sinne von sehr schöne jüdische Viertel, sondern wir haben die vor den Stadtmauern gehalten. Mhm. Also so.
Also muss man, im Fluss.
Da fließen zwei Flüsse zusammen, das ist so ein kleines Dreieck quasi. Okay. Und dann war das irgendwann total verlassen in Sowjetzeiten und total runtergekommen, kein Haus mehr saniert, alles verfallen. Und wer sind die Ersten, die dann immer kommen? Die Künstler.
Ja,
die Künstler,
natürlich.
Die Linksliberalen, die sind dann da hingekommen und die sind ab 91, haben die ganz langsam diese Insel besiedelt und haben sukzessive Sachen restauriert, haben dort ihre Ateliers aufgemacht und sie haben eine Republik gegründet. 1997 haben sie die unabhängige Spaßrepublik Ujupis gegründet. Die haben wirklich eine eigene Verfassung. Die haben einen eigenen Präsidenten. Das ist ein Filmemacher, den habe ich dann dort besucht. Also ich hatte eine Audienz beim Präsidenten. Das war sehr cool.
Aber das war nicht irgendwie reichsbürgermäßig.
Nee, gar nicht. Nein, also natürlich, die haben ihre Verfassung in ganz vielen Sprachen an eine Wand genagelt. Ab und zu kommt mal eine neue Sprache. Jetzt ist Preußisch kürzlich dazugekommen.
Aus Preußisch?
Ja. Und natürlich ihre Ideologie von Freiheit, wie man leben sollte, das wird dort niedergeschrieben. Die Verfassung hat 41 Artikel und da sind solche Sachen drin. Du hast das Recht zu sterben, aber es ist keine Verpflichtung. Jeder Hund hat das Recht, ein Hund zu sein. Warte mal, wie war das? Eine Katze darf ihren Besitzer lieben, aber sie ist nicht dazu verpflichtet. Also es geht immer um Freiheit, Liberalität, freies Leben,
und alles Kunst. Mit ein bisschen Augenzwinkern dabei.
Alles mit Augenzwinkern, aber die haben wirklich ein eigenes Logo, eigene Aufkleber. Du kannst am 1. April dorthin kommen und kriegst einen Stempel in deinen Pass. Du kannst Ehrenbürger werden, also der Dalai Lama ist zum Beispiel Ehrenbürger. Ich habe dann auch vorsichtig nachgefragt, ob das nicht interessant wäre für sie, mich als Ehrenbürgerin zu haben, aber ich war noch nicht bekannt genug. Naja.
Also we have about 200 ambassadors in all the countries of the world, so we have even credentials.
200 Ehrenbotschafter von Ojibwe.
In der ganzen Welt.
Ja. Could I be an ambassador of heart?
Of course, you can be, but this is...
Botschafterin des Herzens.
Then you must address to Ojibwe's foreign minister.
Then
some kind of ritual.
Ich muss den Außenminister fragen, wenn ich Botschafter werden will. Yeah. But you're the president, you're the boss.
No, it's my not my possibility. I only sign credentials and shake hands and saying I'm very glad that you're ambassador in the heart.
Das ist doch sauwitzig. Also allein diese Aussage von ihm, nee, ich bin nur der Präsident, ich muss nur Sachen unterschreiben und Hände schütteln, fand ich so witzig. Und die Arbeit macht der Außenminister.
Und hast du den getroffen dann auch an dem Tag?
Nee, der war nicht da. Der war leider außerhäusig, weswegen ich auch bis heute nicht Ehrenbotschafterin der Republik Ojibwe bin. Also nur im Herzen, das hat er mir natürlich selbstverständlich gestattet. Und das ist sehr, sehr abgefahren. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich da war, glaube ich, noch ein bisschen abgefahrener. Mittlerweile, muss man sagen, ist die Gentrifizierung auch dort angekommen und diese Insel ist immer schicker geworden. Die Häuser sind immer sanierter geworden. Leute haben sich dort was gekauft. Das ist jetzt nicht mehr so abgerockt. Das ist jetzt auch nicht mehr so wie Leipzig in den 90er Jahren oder Berlin in den 90er Jahren. Das ist jetzt halt, sowas verändert sich und das verliert sich dann irgendwann. Aber diese Republik, die gibt es heute noch.
Und kann man heute noch besuchen. Und wenn man am richtigen Tag kommt und der Außenminister ist da, dann kann man Ehrenbotschafter werden.
Vielleicht.
Vielleicht, wenn Sie wollen.
Wenn man der Dalai Lama ist.
Okay, das war in Vilnius. Wo ging es dann hin danach?
Wir sind kreuz und quer gereist. Ich hatte noch so ein geschichtliches Thema auf der Uhr, was ich unbedingt bearbeiten wollte. Und zwar hatte ich von den Wolfskindern gehört. Sagt ihr das was? Wolfskinder?
Nee, gar nicht.
Das ist eine mega tragische Geschichte. Es wird jetzt ganz kurz mal sehr, sehr traurig. Und zwar war das ja damals im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, noch Ostpreußen. Und es gab einen ganz schlimmen Hungerwinter 1944. Die Männer waren an der Front, an der Ostfront und die Frauen und die Kinder waren auf den Höfen und die wären gerne nach Westen gegangen. Und die durften aber nicht. Sie durften nicht zurückkommen, sondern sie mussten sozusagen die Stellung halten gegen die russische Front, mussten sie dort bleiben. Und erst 1945, in diesem totalen Eiswinter, sind Menschen geflohen. Das sind diese Bilder, die man kennt, oder diese Geschichten, die man kennt, wo die über das zugefrorene Kurische Haff, also Stichwort Kurische Nährung hatten wir eben, und auch über die Halbinsel Hela, die ist auch dort an der Küste, wo die großen Schiffe bestiegen haben, um zu fliehen. Wirklich diese Geschichten, die Leute erzählen, wir waren mit 4 Kindern und im Bollerwagen mit Oma und Tante, wo dann auch einfach mal ein Kind verloren gegangen ist im Getümmel.
Ja, also die Gustloff, die untergegangen ist dann.
Die Gustloff, ne? Die Stäuben und so weiter. Also diese Geschichten sozusagen. Und da gab es ein paar, die einfach dort geblieben sind, ein paar Familien. Und die Kinder von den Familien, die sind die sogenannte Brotroute abgelaufen. Die sind zwischen Polen, also dem heutigen Polen und dem heutigen Litauen hin und her gependelt und haben nach Brot gebettelt und haben auch teilweise Brot geklaut und haben im Wald Sachen gesucht. Und viele haben ihre Eltern verloren. Also ich habe tatsächlich dann ein ehemaliges Wolfskind getroffen, die mir ihre Geschichte erzählt hat. Die war Jahrgang 33. Und als sie 13 Jahre alt war, ist ihre Mutter an Typhus gestorben. Die hat ganz viel Schlimmes erlebt. Die Oma ist vergewaltigt worden. Die Mutter und die Tante sind vergewaltigt worden. Die Kinder haben das teilweise mitbekommen. Sie war die älteste von 4 Geschwistern. Und als die Mutter an Hunger und an Typhus gestorben ist, hat sie ihr gesagt, du bist jetzt verantwortlich. Du musst die Geschwister durchbringen. Verlass die nicht. Mhm. Und dann haben die sich so durch die Wälder geschlagen und die sind kleine Deutsche genannt worden. Und es war aber unter Strafe verboten, Deutsche aufzunehmen. Das heißt, Kinder, die da durch diese Wälder gestromert sind, sind bei Bauern untergekommen worden oder sie sind beim Klauen erwischt worden. Und dann sind die entweder in den Dienst gestellt worden. Es wurden ganz dringend Arbeitskräfte benutzt. Dann konntest du als Schweinemagd anfangen oder als Erntehelfer anfangen. Aber du musstest deine ganze deutsche Identität ablegen. Also die haben dann litauische Namen bekommen, bei ihr war das auch so, die hieß eigentlich Ruth, die wurde dann Biruta genannt und die hatten keine Papiere, die konnten nicht in die Schule gehen, ganz viele von denen sind Analphabeten und sie wurden dann später als Wolfskinder betitelt. Das ist kein Titel, also kein Name, den sie sich selbst gegeben haben. Also eigentlich eine mega tragische Geschichte, aber ich wollte das unbedingt rauskriegen. Und ja, und das war sehr bewegend und das ist so eine Geschichte, wo wir hinterher gesagt haben, für Ostwärts, für die Sendung ist es eigentlich, Ostwärts ist ja eher leicht und fröhlich, es ist eigentlich ein bisschen zu schwer und ich habe mich aber dann in dem zweiten Buch, was ich geschrieben habe, habe ich mich dieser Geschichte nochmal so richtig gewidmet, weil mir das so wichtig war, dass das gewürdigt wird sozusagen, diese und Schicksale.
Wo hast du diese Frau getroffen?
Du, ich habe rumgefragt. Ich habe einfach bei der Ankunft in Klaipeda schon gefragt, da gibt es so einen Verein, die sind in Vereinen organisiert und habe gesagt, gibt es hier noch Wolfskinder? Gibt es noch Menschen, die seit dem Krieg dort leben? Und dann kennen die sich auch. Und Ruth konnte als eine der wenigen lesen und schreiben und hat für ganz viele die Korrespondenz übernommen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war das eben auch möglich, dass du zu deinen alten Westverwandten Kontakt aufnehmen konntest. Da gab es dann sehr tränenreiche Wiedersehen. Es gab aber auch einige, die sich weggeduckt haben, weil sie gedacht haben, hier die Abgerissenen, mit denen haben wir nie was zu tun gehabt, die wollen wir jetzt nicht durchfüttern. Also da, auch da ist wieder so viel Tragik drin. Das ist ein Riesenkapitel, also ist ein Kapitel für einen eigenen Podcast.
Und sind das Menschen, diese Wolfskinder, denen es heute eher schlecht geht?
Sie sagt, sie hat es gut getroffen, sie hat dann ihren Mann getroffen, mit dem war sie, als ich sie getroffen habe, schon 60 Jahre verheiratet. Sie ist jetzt leider mittlerweile verstorben, aber Jahrgang 33, also sie ist sehr alt geworden. Und sie sagt, ich habe ein gutes Leben gehabt, aber das ist auch so eine sehr, sehr bescheidene Aussage. Also das weiß ich gar nicht, möchte ich gar nicht beurteilen, war das jetzt gut oder nicht. Sie hat ihren Mann, sie hat ihre Tochter, sie hatte dort ein kleines Haus mit einem Garten und sie hat sich um sehr viele gekümmert. Das Verhältnis zu ihren Geschwistern, um die sie sich gekümmert hat, ist überhaupt nicht gut. Ich glaube, davon ist ein oder zwei sind alkoholkrank geworden. Aber als sie sich dann um die anderen Wolfskinder gekümmert hat und für die die Korrespondenz übernommen haben und die sich alle irgendwann getroffen haben, da hat sie gesagt, das war der Moment, wo wir uns so gefühlt haben, wo ich Leute gefunden habe, zu denen ich gehöre, mit denen ich mitfühle und wir haben uns alle so lieb gehabt. Und ich glaube, das war für sie ganz wichtig in ihrem Leben, da hat sich so ein Kreis geschlossen. Und dann sind wir weiter nach Lettland gefahren und auch so ein bisschen auf Geschichtssuche. Ich gucke immer vorher, was gibt's denn da, was könnte denn da gewesen sein? Und habe ich rausgefunden, dass der Baron Münchhausen dort sein Landgut hatte.
Ach, wusstest du das? Der Lügenbaron, der ja eigentlich gar kein Lügenbaron war. Aber.
Ja, und der eigentlich aus dem Weserbergland kommt. Ja. Aber er hat eine Frau in Dunte geheiratet. Das ist so ein Küstenort in Lettland. Und deshalb hat er dort gelebt und er ist dort so gerne jagen gegangen. Und der konnte aber einfach wahnsinnig gut erzählen. Also ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das ein Stand-up-Comedian war, der hat einfach mega Geschichten rausgehauen.
So würde man ihn heute wahrscheinlich bezeichnen, ne?
Ja.
Oder jedenfalls ein sehr unterhaltsamer Mensch einfach.
Genau, ne? Und er selber hat diese Lügengeschichten gar nicht verbreiten wollen. Also der war einfach nur er selbst und jemand anders hat seine Geschichten aufgeschrieben und hat ihn also ungefragtermaßen so bekannt gemacht und plötzlich war er der Lügenbaron. Ja. Und aber dieses Landgut kann man eben auch noch besuchen und kann sich da die Geschichten angucken und so. Das ist ganz, ganz launig, ist eigentlich ganz witzig.
Und da hast du wahrscheinlich auch wen getroffen, der dir diese Geschichten sehr gut erzählen konnte.
Ja, richtig? Da habe ich die Museumsdirektorin getroffen. Wir waren natürlich nicht vorher angemeldet und die hatte schon irgendwie 3 Schulklassen an dem Tag betreut. Die hatte schon keine Stimme mehr, als sie kam und hat auch gesagt, ach du Scheiße, jetzt hier Filmteam. Das ist mir jetzt zu viel. Und dann habe ich die aber einfach nur immer gefragt, hat er wirklich gelogen, weil ich das wissen wollte. Und schwupps hat sie mich mit durchs Haus geführt und es war wirklich so eine Viertelstundenführung, wo sie mich selbst hat rausfinden lassen, ob er jetzt gelogen hat oder nicht.
Und er hat mit Jakobine geheiratet. In dieses Platz war ein altes Haus.
Hier an diesem Platz?
Ja, hier ist Duntes Landgut. Ah. Dunten, von der ja. Jakobine von Dunten. Er war jung und sehr glücklich. Ja.
Und dann hat er angefangen, Lügengeschichten zu erzählen.
Er erzählt nur Jagdgeschichten. Nur Jagdgeschichten.
Jagdgeschichten. Und haben die gestimmt oder Bitte. Nicht? Aber der hat gelogen. Der hat nur Geschichten
erzählt.
Sie will es dir nicht sagen.
Nur kluge.
Kanonenkugel.
Kugel. Was ist das jetzt?
Eine Lüge.
Nein. Jetzt, wie kann im Himmel wegen?
Fliegen.
Jetzt, mit wem fliegen wir jetzt?
Mit dem Flugzeug?
Ja. Wir haben eine Erzählung in Münchhausen.
Ich habe erst gar nicht geschnallt, was sie will.
Ja.
Im Meer.
Im Walfisch, im ja. Bauch vom Walfisch.
Was ist das jetzt im Meer?
Ein U-Boot?
Ja.
Vielleicht war es ein Hellseher in Wirklichkeit. Der wusste schon, was später alles passiert. Der wusste vor 300 Jahren schon. Wahnsinn. Verrückt, oder?
Da war sie total happy. Endlich hat es einer kapiert.
Obwohl sie kaum noch eine Stimme hatte.
Ja, ja, also das ist sehr launig. Das kann man gut mit Kindern machen. Das ist einfach, wenn man dort vorbeikommt in Dunte, dann macht das, kann man sich das auf jeden Fall ansehen. Es ist nicht weit von Riga, ist ein lustiger Ausflug.
Und wahrscheinlich die bekannteste Persönlichkeit da aus dieser Region, ne?
Warum Nein, das ist Heinz Erhardt.
Ach so.
Ja,
der war da auch.
Ja, der hat in Riga gelebt. Wir haben auch eine Stadtführung gemacht auf den Spuren von Heinz Erhardt mit einem super lustigen Stadtführer, der einen dann zu diesen ganzen Orten bringt, wo er seine Frau Gilda kennengelernt hat, wo er dies gedichtet hat, wo er geschafft hat, wo er gesagt hat, seine Kinder müssen leise sein, er kann sich nicht konzentrieren und so. Also Heinz Erhardt ist auch ganz, also da gibt es einige Persönlichkeiten.
Hätte ich jetzt niemals mit Lettland in Verbindung gebracht.
Ja, Witz, ja, Riga, ne? Es sind ja einfach diese alten deutsch-baltischen Städte.
Okay. Riga an sich, die Stadt, lohnt sich das? Ist das schön?
Ja. Also Riga lohnt sich absolut. Riga ist ja eine Hansestadt und hat auch die Bremer Stadtmusikanten. Wusstest du, dass die in Riga stehen?
Nein.
Jetzt weißt du das.
Ich kenne sie ja nur aus Bremen. Wir zeichnen in Bremen auf, das müssen wir dazu sagen.
Genau, und die stehen auch in Riga.
Die Bremer Stadtmusikanten.
Außer ich erzähle jetzt Quatsch. Warte. Bremer Stadtmusikanten in Riga. Ja, Geschenk der Stadt Bremen an die Partnerstadt Riga. Ha!
Guck. Also hätte ich als Bremer eigentlich wissen müssen.
Hätte du als wissen können. Ach, wir sind da nicht so streng.
Können wir rausschneiden nachher. Dann ging es weiter Richtung Norden, Richtung Estland. Tallinn, die Hauptstadt, bin ich auch schon mal gewesen. Deswegen habe ich da so ein bisschen mehr Bezug zu als zu Vilnius oder Riga.
Ja, ich bin immer, wenn ich gefragt werde, ob ich Riga oder Tallinn schöner finde, was ich schöner finde, ich finde beide Städte so unglaublich schön. Es sind beides dunkle Klinker, schöne Gebäude. Tallinn kommt mir vor wie Disneyland Mittelalter. Tallinn ist, die Altstadt von Tallinn ist so liebevoll saniert worden, also fast schon zu viel. Es ist fast schon zu schön. Da halten die großen Kreuzfahrtschiffe. Da laufen zwischen 10 und 16 Uhr die Kreuzfahrt-Touristen rum. Da ist es sehr voll in der Stadt. Also wenn man das irgendwie wählen kann, ist es schön, früh morgens auf dem großen Rathausplatz zu sein oder irgendwann ab 4, dann leert sich das wieder. Und in den langen Sommernächten, wo es nicht mal um 11 Uhr dunkel wird, kann man auch einfach dann ab 4 unterwegs sein.
Genau, abends ist es wunderbar. Schön. Das war auch mein Eindruck. Ne? Ja. Tagsüber sehr, sehr voll und vor allem sehr viele Gruppen auch, die dann mit Regenschirmen geführt werden da von irgendwelchen Guides.
Ja. Und aber verständlich, ne? Ja, also weil, also Tallinn hat mich wirklich umgehauen und auch immer wieder, wenn ich da hingekommen bin, habe ich gedacht, ich kriege hier nicht genug. Wenn mir jemand sagen würde, du musst jetzt leider für 2 Jahre nach Tallinn gehen, mhm, oder auch nach Riga, würde ich sagen, ja, gut, mache ich.
Ja,
lerne die Sprache, kein Problem. Ja. Ich mache für euch hier Außenkorrespondentin oder sonst was.
Und diese Mittelalter-Romantik, sage ich mal, die es da gibt, die wird natürlich auch zelebriert dann für die Touristen.
Die pflegen die. Also da kann man auch sagen, da kann man jetzt drüber streiten, das ist mega touristisch. Es gibt zum Beispiel so einen Ort auf diesem alten großen Rathausplatz, da werden so gebrannte Mandeln angeboten. Das ist erstmal so ein Stand, die sind verkleidet in so mittelalterlichen Trachten. Und ich finde aber, die machen das so gut, dass du wirklich so ein, du hast das Gefühl, du bist in so ein Cosplay, in so ein eher Mittelalter, so eine Story reingeraten, und die stehen da nur, um die Leute ins Restaurant dahinter einzuladen.
Ach so.
Aber wenn du dann in diese Falle tappst, hast du auch nicht das Gefühl, oh, das war jetzt Mist, sondern es ist so toll, dass ich das jedem empfehlen würde. Lasst euch voll drauf ein, probiert diese Mandeln und lasst euch reinlocken in das Restaurant dahinter, weil es ist sensationell.
Ist das dieses, ich sag mal, historische Restaurant? Da war ich
ja, ich darf ja, glaube ich, keinen Namen jetzt nennen, oder?
Doch.
Darf man das?
Bisschen Schleichwerbung
ist also erlaubt. Gut, unter uns, Olde Hansa.
Verraten wir keinen.
Ja.
Olde Hansa.
Ja.
Das ist super. Mhm. Kann ich bestätigen.
Ja.
Erzähl mal, wie du es erlebt hast.
Also erstmal muss man natürlich 195 Mandeln probieren als Vorspeise. Das ist doch schon voll Mittelalter, oder?
Ja, total.
Hello! Step inside the best shop in town!
The best shop in town.
Voila!
Don't be shy, my lady. Come closer and have a taste.
Das hast du natürlich gemacht.
Ja, ich bin ja auch nicht shy, my lady, ne? Naja, also dann hast du da schon deine Mandeln probiert und dann schwupps bist du in diesem Restaurant und dann kommt so ein Kellner.
So, so, meine liebe Gäste, ich hoffe, dass ihr hungrig seid. Hier haben wir den Magen voll von Elchfilet.
Elchfilet.
Mit Pilzensauce und Trüffelöl. Für die liebe Dame hier haben wir das Entenbein.
Entenbein.
Dasselbe Dinkelsafranbrei, geräuchertes gebackenes Sauerkraut und Safransauce. Und hier haben wir die Wildfilets des Bürgermeisters mit wunderbaren Pilzensauce und ein bisschen Rotweinsauce darüber. Und für die liebe Dame hier einen Berg voll Roggen mit geschmorten Lachs.
Roggen.
Jetzt ist die Zeit bereit, dass wir die Magen jetzt fröhlich machen. Ja? Mahlzeit allen.
Das ist doch unglaublich. Und das war ein junger Este, den habe ich dann auf die Seite genommen und habe gefragt, ja, sag mal, woher kannst du denn so gut Deutsch? Ja. Und hat er gesagt, ich kann nur das hier. Wenn man dort arbeiten will in diesem Restaurant, dann muss man Probe arbeiten und man muss mindestens 4 Sprachen fließend können. Man muss jedes Gericht aufsagen können, man muss mit den Gästen sprechen können und man muss von den anderen Kellnern akzeptiert werden. Also die machen das wie so eine Gilde. Und dann bekommst du nach einem Jahr bekommst du so einen Ring mit einem Wappen von dem Restaurant und dann bist du offiziell dort bedienstet. Also ich fand es einfach sehr beeindruckend, weil der das auch mit so einer Liebe präsentiert hat und das Essen, also wir haben verschiedene Sachen bestellt, sozusagen jeder was anderes und haben alle alles probiert und ich habe mich bei allem gedacht, ich könnte mich reinsetzen. Ja. Also es ist wirklich hohe Qualität. Du weißt ja, ich esse gerne.
Ich erinnere mich noch daran, ich wusste das alles gar nicht mit dem Hintergrund, aber ich dachte auch, es ist wirklich schön und nicht kitschig touristisch gemacht und das Essen war super.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, das wurde so serviert auf so Tontellern.
Ja. So, jetzt hat man die ja bei uns
jetzt
auch.
Jetzt sind sie wieder mittlerweile modern, ja. Aber damals hat man die sonst noch nicht gesehen. Ne? Also
es
war authentisch, sagen wir es mal so.
Absolut.
Und hat gut geschmeckt.
Tallinn alleine ist eine Reise wert. Man kann in Tallinn gut Zeit verbringen. Es gibt auch ganz tolle Vororte, wenn man dann die Altstadt verlassen will. Das haben mir dann so die Locals erzählt. Kalamaja ist so ein Vorort. Teleskivi ist so der Ort, wo die ganzen Designer jetzt sind. Das ist so ein Hipster-Vorort, wo viel Kunst ist. Also Tallinn an sich ist schon toll, aber der Rest von Estland ist natürlich auch toll. Die haben eine lange Küste, die haben 1500 Inseln. Du hast unglaublich viele schöne Waldgebiete. Du hast so alte, wenn du jetzt so ein Historienmensch bist, hast du die alten baltendeutschen Herrenhäuser, die heute teilweise Museen sind, teilweise Hotels sind, die sehr nett über die Geschichte erzählen. Da habe ich zum Beispiel eine gefragt, ob das nicht komisch ist. Also Ich habe immer gedacht, wir haben uns da vielleicht wie Kolonialherren aufgeführt und das ist ein bisschen doof jetzt, wenn man als Deutscher da hinkommt. Und sie sagt, nee, überhaupt nicht, es wäre überhaupt nicht so. Sie würden das eher so sehen, dass die Baltendeutschen, die ja, ich glaube, 600 Jahre lang dort waren, dass die auch viel aufgebaut haben, dass die viel Struktur reingebracht haben, dass die mit den Herrenhäusern, die haben dann Holzfabriken, Schnapsfabriken, alle möglichen Sachen gemacht. Und die estnische Landbevölkerung hat dort gearbeitet und selbst nach dem Zusammenbruch, selbst nachdem die Deutschen weg waren, haben die das übernommen und haben diese Herrenhäuser sozusagen in Ehre gehalten und haben teilweise sogar gesagt, ihr dürft hier bleiben und dürft hier weiter wirken. Also das war alles sehr freundschaftlich und sie hat gesagt, ich freue mich doch, wenn jetzt die Enkel von den Leuten kommen und sagen, wir wollen mal gucken hier, wo Opa und Oma gewirkt haben, dann ist das nicht feindselig oder so. Ich schäme mich manchmal ein bisschen, wenn ich so ins Ausland komme und Deutsch bin, weißt du, weil wir haben ja auch viel uns nicht so toll verhalten. Und das ist unheimlich schön, wenn du dann freundlich empfangen wirst.
Und wenn du dann an der Küste bist in Estland, also abseits auch ein bisschen der Tourimassen, die es in Tallinn gibt und so weiter, wen hast du da getroffen?
Also wir waren zum Beispiel noch oben an der Nordküste, gibt es einen Ort, der heißt jetzt Kesmu, der hieß früher Kaspavik und das war so ein altes Kapitänsdorf. Da war nämlich eine Seemannsschule und da waren sehr viele Kapitänsfamilien und da gibt es, und das musst du dir überlegen, das war auch in der Sowjetzeit der gesamte Strand abgesperrt. Die Leute konnten nie an den Strand. Und da gibt es einen älteren Herrn, der müsste jetzt auch schon so um die 80 sein, Arne Weig. Dessen Großvater ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Tragischerweise hat ein deutsches Schiff das Schiff, auf dem er war, versenkt. Das hat er mir dann so nebenher erzählt, war aber auch ganz, hat gesagt, komm, Schwamm drüber, ist gut. Der hat es noch nach Hause geschafft, ist dann an Lungenentzündung gestorben und diesem Großvater zu Ehren hat er ein Meeresmuseum gegründet und hat über, ich weiß es nicht, 30 Jahre lang alles, was in irgendeiner Form maritim ist, was er gefunden hat, gesammelt und dort ausgestellt. Und der wohnt in diesem Museum. Also du sitzt in seiner Küche zwischen den Exponaten, sitzt in seinem Wohnzimmer und er hat auch noch so eine ganz kleine Kapitänswohnung, die er jetzt wirklich nur als Museum nutzt. Und da kann halt jeder hingehen, kann was spenden und kann sich das angucken. Und das fand ich sowas abgefahren.
Ein Mensch, der in seinem eigenen Museum wohnt.
Und auch so selbst gegründet, weißt du? Also hat er mal eine Unterstützung bekommen, dass der Staat gesagt hat, ja gut, komm, ist egal, du kannst das Haus jetzt behalten so. Du kümmerst dich ja auch drum. Er hat noch eine Tochter, hat eine Lebensgefährtin und das ist einfach so schräg, dass man es gesehen haben muss.
Und was stellt er da aus an Exponaten?
Anker, Seile, alte Bilder. Er hat ein Wikingerschwert, was 1000 Jahre alt ist. Da konnte ich jetzt als Frau nicht so viel mit anfangen, aber es scheinen sehr viele Menschen zu geben, die deshalb dahin fahren, um das mal anzufassen und sich anzuschauen. Dann gibt es eben diese alte Kapitänswohnung. Du siehst viele deutsche Sprüche. Gott segne dieses Haus. Also viel so, das ist einfach nur so Spurensuche-Krempel, wo jemand emotional anknüpfen kann oder eben auch nicht.
Also dieses Meeresmuseum steht auch direkt an der Küste.
Ja.
Der Sperrstreifen eben war wahrscheinlich dann auch abgeriegelt zu der Zeit. Ne?
Ja, also sogar die Hinterseite vom Haus war einfach dunkel, dass man gar nicht auf den Strand gucken konnte. Jetzt ist das ein wunderschönes Anwesen. Der hat noch so einen kleinen Leuchtturm dort, wo er, das ist sein Refugium, wo er sich zurückzieht. Da hat er erst so getan, als hätte er einen Schlüssel verloren, weil ich das unbedingt sehen wollte. Und dann hat er mich aber mit reingenommen. Und das ist einfach irre schön da, aber alles klitzeklein und gar nicht touristisch. Du findest da jetzt nicht die Mega-Ausschilderung und noch drei Cafés drumherum und einen Souvenirshop, sondern das ist so, das musst du alles für dich entdecken. Mhm. Also es macht in Estland Sinn, sich einen Mietwagen zu nehmen, damit man diese Orte auch wirklich alle anfahren kann. Wir haben uns einen Wrack gemietet. Rent a Wreck kannst du machen.
Ein Wrack?
Ja, was? Rent a Wreck, kennst du das?
Nee.
In Amerika?
Was ist das?
Also du mietest halt nicht so ein super schickes neues Auto, sondern du mietest von jemandem ein Auto.
Ach so.
Ist dann ganz günstig, wenn man sparen will, aber du kannst auch sonst den normalen Mietwagen nehmen.
So eine rostige Karre dann.
Hm? Ist das schön?
Ja,
fällt auch nicht so, fällt ja auch nicht sofort auf Tourist auf.
Wäre es nicht meins? Ich hätte immer Angst, dass es zusammenklappt irgendwo.
Ja, und diesen Strand muss man vielleicht auch beschreiben. Du hast in Estland, was ich sehr, sehr typisch finde, wenn du am Wasser bist, du hast jetzt nicht so stark Ebbe und Flut. Das ist nicht so ausgeprägt. Du hast jetzt nicht die Riesenbrandung. Ich habe es eher als ruhiges Meer erlebt und dann hast du riesengroße Findlinge, die im Wasser liegen. Und das sieht irre schön aus. Und es gibt insgesamt, habe ich glaube ich schon gesagt, 1500 Inseln.
Ja, Wahnsinn.
Ein paar davon sind unbewohnt, ein paar sind sehr groß. Saaremaa ist eine große Insel, Hiiumaa ist eine große Insel, wo man, also wo die Leute auch wirklich zum Urlaub hinfahren. Und dann gibt es aber auch klitzekleine Inseln, die wir durften auf eine fliegen. Also wir haben jemanden vermittelt bekommen, mit dem wir dahin fliegen durften, der nämlich die Post dorthin bringt. Also Post und Lebensmittel werden mit dem Flugzeug gebracht und da haben wir uns eingekratzt und durften mitfliegen. Und da sind wir auf die Insel Uruknu geflogen.
Jetzt geht's los.
So, du kommst mit mir nach vorne.
Jo. Ja. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen.
Das war der Pilot, ja. Klaas.
Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße recht herzlich auf unserem Flug von Pernu nach Uruknu. Flugzeug wird 25 Minuten betragen. Ich bin der erste Offizier heute. Links am Steuer, Klaas Müller.
Und das war Co-Pilotin Julia Finkernagel.
Genau, ich habe ja mal am Flughafen gearbeitet, ich habe auch Sprechfunkzeugnis und deshalb habe ich ein bisschen abgestrunzt.
Und da hat er mich gefragt, ob ich böse gewesen wäre, weil ich nach Estland geschickt worden bin. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin nicht böse gewesen. Und dann hat er so scherzhalber gesagt, naja, die Leute, die in Estland böse gewesen sind, die werden nach Uruknu geschickt.
Ja, das ist wirklich, diese Insel ist so klein, das ist so eine Verbannungsinsel, also sagen sie immer.
Weil da die Leute wohnen,
so wie die Engländer früher nach Australien geschickt wurden,
ja,
weißt du?
Okay.
Und dann kommst du da an, das ist wirklich nur so ein Landing-Strip sozusagen und dann holt der eine Hupe raus. Das fand ich so lustig.
Eine Hupe?
Pass mal auf.
Wofür war das Signal? Wir sind
hallo.
Jetzt da.
Hallo, einfach nur ein Hallo sagen. So. Freundliches Hallo. Aber er ist so weit weg, sonst müssen wir so brüllen.
Riecht schon ein bisschen nach Meer hier und nach Fisch.
Fisch.
Riecht man schon. Ist Fisch drin. Hier wird noch vom Piloten selbst ausgeladen.
Ganz lustig. Und dann hat er hinten die Klappe aufgemacht und hat irgendwie Fisch ausgeladen und die Post ausgeladen und hat uns da gelassen und kam dann auch erst 2 Tage später wieder. Also
ach
das
so.
War mir nicht bewusst, ja.
Du wolltest da gar nicht so lange bleiben.
Nee.
Ja, super.
Das war dann der Busfahrer, der auch gleichzeitig der Feuerwehrmann der Insel ist. Der hat dann auch mit seiner Hupe gehupt und der hat uns dann mitgenommen ins Inselzentrum, was wohlgemerkt 2 Kilometer von der Küste entfernt war. Also da hast du eine Vorstellung, wie klein das da ist. Und da kannst du hinfahren, wenn du mal so richtig runterkommen willst. Da gibt es kleine Holzhütten, es gibt einen Laden, der hat ein paar Stunden am Tag geöffnet. Und als ich die Besitzerin gefragt habe, was kann man denn hier machen eigentlich auf der Insel, da guckt sie mich an und lacht und sagt, ja, nichts.
Ja, das hatte ich einmal auf einer kleinen nordschottischen Insel, wo ich dann auch war und gefragt habe, was macht man hier so und wurde mit großen Augen angeguckt. Ja, sie können Vögel beobachten, war dann die Antwort.
Genau, sie sagte auch, ihr könnt zum Strand gehen, ihr könnt durch den Wald gehen und ihr könnt hier in diesen Laden gehen und ihr könnt da so sitzen und was lesen. Und das ist aber natürlich, das ist ja irre. Also wenn du so, ich wäre da total, also ich habe dann auch eine Weile da gesessen und geschrieben, weil wir auch wussten, wir werden dann erst wieder abgeholt. Und habe gedacht, das ist das erste Mal, dass ich wirklich Ruhe habe auf dieser Reise. Also Uruknu ist schon sehr abgefahren. Es gibt noch tollere kleine Inseln und davon erzählt ihr aber, glaube ich, am nächsten Mal. Ne? Da machen wir
noch ein Special zur Insel Kichnu.
Kichnu, meine Herzensinsel in Estland. Ja. Kichnu habe ich zufällig entdeckt und werde ich, glaube ich, auch nochmal hinfahren.
Aber das erzählen wir alles später. Da müssen wir jetzt noch gar nicht zu viel zu sagen, genau.
Ja.
Inselwelt Estlands finde ich auch einfach interessant, dass es so viele Inseln gibt. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ich finde, hat man Estland als Reiseland überhaupt nicht im Schirm. Wenn du in Tallinn bist, kannst du mit der Fähre übersetzen nach Helsinki und das sind nur 80 Kilometer. Also du kannst bei guter Sicht, kannst du Finnland sehen von Tallinn aus.
Ja.
Und das ist einfach, ja, das ist nordisch, das ist frisch, die sind so ein bisschen kühl, also die kommen unterkühlt rüber, obwohl ich finde, dass sie das nicht sind. Die sind jetzt nicht so, oh my goodness, good to see you, so sind die halt nicht. Aber ich mag es da einfach total gern. Ich mag auch das Essen gern. Es gibt viel Fisch, natürlich viel frischen Fisch. Je nach Saison gibt es dann im Frühjahr baltischen Hering, der wird auch mal, also der wird nackig aufs Brot gelegt, roh aufs Brot gelegt.
Nackig.
Ja, der wird roh gegessen, wie so Sushi-Fisch. Dann gibt es geräucherten Fisch. Dann gibt es unglaublich viel mit Beeren, was du auch so, wenn du an die Ostseeküste fährst, gibt es ja oft so, so Quark-Beeren-Kuchen, so Heidelbeeren, so Wildheidelbeeren, sowas gibt es da oft. Dann wird oft sauniert. Wenn du eine Unterkunft hast, hast du, wenn du Glück hast, auch eine Sauna dabei, weil das zu deren Tradition gehört, einmal in der Woche, statt, wir hatten es ja von, hatten wir in Kirgisistan, ne? Die Banja.
Ja, die Banja, Julia.
Die Banja ist ja was Russisches und das gibt es eben auch dort. Einmal die Woche wird in der Banja, beziehungsweise bei denen jetzt in der Sauna, amtlich sauniert und sich abgeschrubbt und sauber gemacht fürs Wochenende.
Ach, guck.
Ja, und das macht man am Samstag.
Ja. Jetzt haben wir drei Länder bereist im Baltikum. Mhm. Was nimmst du mit aus diesen verschiedenen Ländern und Kulturen, die du da erlebt hast?
Oh, was nehme ich mit? Ich nehme unfassbar viel Sehnsucht mit, weil das da so schön ist. Und es hatte gleichzeitig etwas sehr Vertrautes, dort anzukommen. Ich hatte das Gefühl, diese hohen Wälder, es sind hohe, lichte Wälder, ganz viel Grün, das Meer, die Findlinge, das ist sowas, das kommt mir sehr nordisch vor. Aber gleichzeitig nicht fremd vor. Ich glaube, das ist sowas, ich nehme so eine Verbundenheit vielleicht mit. Mhm. Kann ich gar nicht so richtig sagen. Und eine große Vielfalt und dass man sich Zeit nehmen soll. Ich nehme mir ein paar Rezepte mit, also das mit den Beeren zum Beispiel. Man könnte öfters Pfannkuchen mit Beeren essen, sollte man auch. Und vielleicht, dass man, auch wenn man nicht sofort so eben, wie ich jetzt gerade gesagt habe, so die Türen eingerannt kriegt, sich sofort in den Armen liegt, dass da trotzdem eine Freundlichkeit ist, die einfach anders ist. Hm. Also eine andere Mentalität kennenzulernen, das finde ich toll.
Vielleicht liegt es an den Beerenpfannkuchen.
Vielleicht. Vielleicht liegt es auch am Schnäpschen. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Nee, noch gar nicht.
Das ist ein Hammer, dass wir da nicht drüber gesprochen haben, weil natürlich
schnell los.
Natürlich wird im Norden viel getrunken. Mein Lieblingsgetränk ist Vanatallen. Das ist ein alter Likör, den es in Tallinn gibt. Es gibt noch was anderes Lustiges, das habe ich in der Ratsapotheke in Tallinn angeboten bekommen, und zwar Claret. Claret gibt es in verschiedenen Sorten. Eigentlich ist das ein gesüßter Wein, ist das auch irgendein Bordeaux-Wein. Aber die Geschichte, die sie mir dort erzählt haben, in der übrigens ältesten Apotheke in Europa.
Ah was, in Tallinn.
Ja, seit 600 Jahren durchgängig betrieben, also die älteste durchgängig betriebene Apotheke. Die hatten irgendwann mal eine Lieferung von Wein bekommen, der irre teuer war und scheiße geschmeckt hat. Und dann haben sie gesagt, was machen wir jetzt? Der ist viel zu teuer, wir können das nicht wegkippen, wir müssen uns was überlegen, und haben den mit Zucker angesetzt und mit Gewürzen angesetzt und haben es einfach mal stehen lassen und haben dann nach ein, zwei Tagen probiert und haben gedacht, oh, das geht eigentlich. Ich weiß nicht, ob das die Geburtsstunde des Glühweins ist, aber es ist ein Renner geworden, weil den gibt es bis heute.
So,
denn das ist die Apothekerin.
This one, it is Claret. It's from 1467. We're not using same wine, but we used this time.
Also genau, da sie wollte mich beruhigen, dass der nicht schon über 550 Jahre alt ist.
Das hatte ich jetzt mal angenommen.
Not bad. So, it's very good, sweet thing to drink. So still we have it. A little bit different taste of things than with 600 years, but sort of same.
Genau, und das ist ja Claret, den kannst du da heute noch trinken. Und es ist ja klar, dass die sowas dann anbieten.
Ja, ja.
Das ist so eine kombinierte Apotheke mit Museum jetzt. Du latscht durch den Apothekenraum durch, um ins Museum zu kommen.
Do you want to try it? And here you are. Ups. So, Tervisex.
Tervisex, er heißt Prösterchen.
Und wie hat er geschmeckt?
Hat ganz gut geschmeckt. Also hat wie so eigentlich mehr wie ein Likör geschmeckt. Hat nicht wie Glühwein geschmeckt, sondern eher wie Likör. So würde ich das, glaube ich, verbuchen. Kräuterwein. Kann man
sofort an die Szene bei Mr. Bean denken, als er zur Silvesterparty einlädt und nichts zu trinken da hat. Und dann findet er noch so eine alte Flasche Essig und denkt sich, schmeckt ja widerlich. Deswegen packe ich ein bisschen Zucker rein und ein paar Gewürze und serviere das meinen Gästen.
So
leider
war
nicht
das damals.
In dem Fall.
In Tallinn. Wusstest du, wie Tallinn früher hieß?
Nee.
Nein.
Wie denn?
Berühmte Zigarettensorte.
Keine Ahnung.
Also damals.
Bin ich Raucher.
Reval.
Reval.
Reval. Mein Onkel, der hat Reval ohne Filter geraucht. Egal. Also Tallinn hieß sehr viele Jahre lang Reval und wurde dann in Tallinn umbenannt.
Also, Wein kann man trinken in Tallinn.
Wein kann man trinken.
In der Apotheke. Ja. Das macht man auch nicht alle Tage.
Genau, Wein kann man trinken, die Liebe zum Land, man kann ganz tolle gefüllte Teigtaschen essen, man kann sich frische Luft mitbringen, das nehme ich mir so mit. Und so eine nordische, freundliche, fröhliche Mentalität ohne Shishi, das ist alles nicht so aufgesetzt. So kommt mir es vor. Das nehme ich mir mit, ja.
Drei Länder haben wir heute bereist. Drei Länder, aus denen Julia natürlich wie immer auch Bilder mitgebracht hat. Den Link zum Film findet ihr in den Shownotes. Ja, und das war die letzte Folge unserer zweiten Ostwärtsstaffel vom MDR. Aber es ist noch nicht ganz vorbei, das ist die gute Nachricht, denn in 2 Wochen, da hauen wir nochmal ein kleines Special raus, das wir vorhin ja auch schon mal kurz erwähnt hatten. Da geht's dann auf die estnische Insel Kichnu, zu Frauen, die sich vor allem mit alten Motorrädern mit Beiwagen fortbewegen. Und Julia wird erzählen, warum die Rockfarbe auf dieser Insel immer zur Stimmung der Inselgemeinschaft passen muss. Bis es soweit ist, hat Julia aber noch einen Podcast-Tipp für euch.
Ja, ich habe noch einen Podcast, den ich mir selber anhöre, weil ich da nichts drüber weiß oder viel zu wenig drüber weiß, weil ich noch nicht da war. Der heißt Weltmacht China. Und zwar geht es da um die Frage, was macht China eigentlich zur Weltmacht und was macht China mit der Welt? Und ein Team aus aktuellen und ehemaligen China-Korrespondentinnen und Experten schaut dahin nach China, schaut auf dieses riesige Land und räumt nebenher mit einigen Klischees auf. Weltmacht China. Ich finde es super interessant und das solltet ihr euch anhören. Und zwar in der ARD-Audiothek.